Radio M. Kompakt.
Ich kann's einfach nicht mehr hören. Jede Woche neue Fälle von sexuellem Missbrauch in Schulen, Vereinen und natürlich in der Kirche. Eine ganze Lawine scheint da losgetreten, seitdem sich die ersten Opfer im März gemeldet haben. Warum kommen Missbrauchsfälle aus den 60er Jahren eigentlich erst jetzt raus, fragt man sich da. Und warum schweigt dazu ausgerechnet die Kirche? Darum geht's bei uns heute. Außerdem fragen wir nach, wie Opfern besser geholfen werden kann. Aber nicht nur Eltern und Opfer, auch kirchliche Mitarbeiter sind verunsichert. Wir fragen nach, was sie tun können, um kritische Situationen zu vermeiden und sexuellem Missbrauch erst gar keine Chance zu geben. Viele Fragen, auf geht's in Richtung Antworten. Ich bin Kerstin Vogel, los geht's.
Radio M Kompakt. Nachgehakt.
Sie wurden bedrängt, unfreiwillig betatscht oder sogar vergewaltigt. Opfer von sexuellem Missbrauch schleppen ihre furchtbaren Erlebnisse oft jahrelang mit sich herum, bevor sie sich jemandem anvertrauen. Woran liegt das? Benjamin Elsner hat für uns beim Weißen Ring nachgefragt, der Hilfsorganisation für Missbrauchsopfer. Ben, was sagen die denn?
Ja, das Hauptproblem als Missbrauchsopfer bin ich erstmal ganz allein, sagt Anwalt und ehrenamtlicher Mitarbeiter des Weißen Rings Jörg Hafner. Darüber zu sprechen fällt schwer.
Das ist ja das große Problem. Jedes Mal, wenn man es erzählen muss, wird man retraumatisiert durch die ganzen Dinge. Die kommen alle wieder hoch und haben wahrscheinlich auch Angst davor, den Täter wiederzusehen. Die Konfrontation mit dem Täter ist für die Opfer auch oft sehr schlimm.
Eine Anzeige und die damit verbundene Gerichtsverhandlung würde aber genau das bedeuten. Und um die Angst davor zu nehmen, helfen allein in Baden-Württemberg rund 270 Ehrenamtliche des Weißen Rings. Sie sind für die Opfer da, wissen, was die jetzt wichtigen Schritte sind und bieten kostenlos Erstberatung bei einem Anwalt, wie beispielsweise Herrn Hafner.
Ja, man muss ihnen schon etwas Zeit lassen und etwas zureden, aber man muss ihnen auch vor Augen führen, dass wenn sie schweigen, dass es zur Folge haben können, dass der Täter dann sich an weiteren Kindern vergreift, und das ist oft ein sehr gutes Argument.
Ob es aber dann letztlich zu einem Verfahren kommt, entscheidet das Opfer selbst. Ihre Bedürfnisse stehen für den Weißen Ring immer an erster Stelle.
Wir fühlen uns nicht als diejenigen, die da sind, um den Täter mehr und mehr zu bestrafen oder gar mehr als die Staatsanwaltschaft es fordert, sondern wir sind da, um die Rechte des Opfers wahrzunehmen und das Opfer zu schützen.
Heißt im Klartext, der Weiße Ring will Missbrauch vorbeugen. Sie finanzieren Selbstverteidigungskurse, klären Schüler über Risiken auf, auch darüber, was sie selbst tun können, denn hinschauen kann jeder. Jörg Hafner weiß aber auch,
verhindern kann man es nicht, aber man kann zumindest die Kinder wachsamer machen, die jungen Menschen wachsamer machen für die lauernden Straftaten.
Dankeschön, Ben. Mit offenen Augen durch die Welt gehen und schlimme Vermutungen nicht einfach runterschlucken, das kann eigentlich jeder. Falls Sie noch mehr tun möchten, unterstützen Sie die Arbeit des Weißen Rings finanziell oder auch ehrenamtlich. Den Link zum Weißen Ring finden Sie auf unserer Homepage radio-m.de bei diesem Podcast.
Radio M Kompakt. Angesagt.
Missbrauch? Sowas gibt's bei uns nicht. So dachte oder hoffte man in den Kirchen lange Zeit. Spätestens seit diesem Frühjahr ist man eines Besseren belehrt und weiß, ja, auch wir haben ein Problem, ein großes sogar. Gerade da, wo Kinder und Jugendliche intensiv begleitet, betreut und erzogen werden, wo sie engen Kontakt zu Erwachsenen haben, da kann auch etwas passieren. Aber was heißt das konkret? Wie sollen sich kirchliche Mitarbeiter künftig verhalten? Gegen Verunsicherung und Generalverdacht hilft nur, das Problem mit Prävention und klaren Absprachen anzugehen. Gerrit Mattis, du hast bei der evangelisch-methodistischen Kirche nachgefragt, was passiert denn da?
Bei vielen Mitarbeitern in der evangelisch-methodistischen Kirche herrscht momentan tiefe Verunsicherung. Was darf ich tun, was nicht? Habe ich mir womöglich irgendwann etwas zu Schulden kommen lassen, ohne es zu wissen? Denn manche Situationen sind verzwickter, als es im ersten Moment scheint, hat mir Hans-Martin Heuer erzählt. Er ist verantwortlich für die Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit der evangelisch-methodistischen Kirche.
Kinder kommen ja öfters mal dazu, dass sie heulen oder sich verletzen. Dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt mit diesem heulenden Kind? Darf ich das einfach auf den Schoß nehmen, den Arm um die Schulter legen? Nein, das darf ich nicht.
Da kommt schnell die Frage auf, brauchen Kinder nicht manchmal genau solche Zuwendung? Sollen Mitarbeiter solche Kinder dann etwa brüsk wegschieben? Heuer rät solchen Mitarbeitern,
dass man guckt, es sind viele Leute drumherum, ich setze mich nicht irgendwo verborgen in eine Ecke oder so, sondern setze mich einfach auch so diesem Publikumsverkehr an der Stelle aus, um wirklich der Gefahr zu entgehen, dass nachher heißt, guck mal, der hat sich mit dem Kind irgendwo verdrückt.
Zeugen stellen zudem am ehesten sicher, dass Situationen nicht entgleiten und sexuelle Missbrauch dadurch die Tür geöffnet wird. In Ausbildungskursen vermittelt die evangelisch-methodistische Kirche solches Wissen und lässt Mitarbeiter einen entsprechenden Verhaltenskodex unterschreiben. Sicherheit garantiert, aber auch das nicht, betont Heuer.
Wir können nicht dokumentieren und womöglich sogar über eine Überwachungskamera festhalten, dass da sich nicht ein Mitarbeiter an einem Mädchen vergriffen hat, im Sinne von den Arm um sie gelegt und die das nicht wollte.
Am Ende gilt also, ohne Vertrauen geht es nicht, auch wenn das derzeit erheblich angekratzt ist und Mitarbeiter sich über ihr Verhalten heute mehr Gedanken machen müssen als früher.
Vielen Dank, Gerrit. Für verlorenes Vertrauen gibt's kein Fundbüro, sagt der Autor Ernst Gernstl. Und was das heißt, das spüren die christlichen Kirchen derzeit schmerzlich, denn immer mehr Mitglieder treten aus. Und dazu habe ich gleich noch eine Frage an dich, Gerrit, aber Moment noch.
Radio M Kompakt. Angemerkt.
Also Gerrit, ich ärgere mich brutal, wie die Kirchen gerade mit den Missbrauchsfällen umgehen, gerade weil ich ja Christin bin. Dass es auch bei Kirchen Fälle von sexuellem Missbrauch gibt, wie überall in der Gesellschaft, das ist an sich ja schon schlimm genug. Aber dass es jetzt massenhaft Kirchenaustritte gibt, das liegt doch nicht unbedingt daran, dass es passiert ist, sondern dass es auch noch jahrelang vertuscht und nicht wirklich ernst genommen wurde. Wann sagt denn endlich mal jemand à la Obama, wir haben richtig Mist gemacht und das tut uns wirklich leid?
Gute Frage, ich warte auch schon lange drauf. Die sexuellen Missbrauchsfälle sind hier ein klarer Fall für Krisen-PR. Und PR hat jetzt mal überhaupt nichts mit Schönreden zu tun. Es bedeutet erstmal einfach, wie verhalte ich mich in der öffentlichen Kommunikation, wenn meine Organisation unter Beschuss steht? Wer unter Beschuss gerät, hat nämlich viele Möglichkeiten zu reagieren, aber nur eine, einen gravierenden und nicht mehr zu kittenden Fehler zu machen. Und das ist, sich einzuigeln, zu zögern, defensiv abzuwarten. Wer immer nur das zugibt, was ihm ohnehin schon nachgewiesen worden ist, fährt seinen Karren nur noch tiefer in den Dreck. Wer sich nur so weit öffnet, wie es der massive öffentliche Druck erfordert, weil man sich gegen den einfach nicht mehr wehren kann, der bleibt letztlich innerlich verschlossen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn dann entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, da passieren nicht nur schlimme Dinge, jetzt vertuschen sie auch noch, spielen auf Zeit und reden die Dinge irgendwie schön. Das ist fatal. Gute Krisen-PR geht völlig anders vor. Sie bekennt schnell, klar und sehr offen ihre Fehler. Sie macht von selbst mehr, als die Öffentlichkeit von ihr fordert, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Sie bittet die Öffentlichkeit nicht um Verständnis oder Geduld, sondern um Unterstützung. Sie bezieht die Öffentlichkeit mit ein. Sie sucht das Gespräch mit den Betroffenen, also mit den Opfern und den Beschuldigten, und zwar so schnell wie irgend möglich. Gerade bei einer Organisation wie der Kirche ist nichts schlimmer, als wenn der Eindruck entsteht, denen geht es offenbar mehr um ihr Ansehen als um die Menschen. Das nackt noch einmal heftiger an der Glaubwürdigkeit der Kirche, als das bei einem Wirtschaftsunternehmen der Fall wäre. Wo Kirchen in ihrer Lehre überzeugt sind davon, dass Schuld bekannt werden muss, dass sie beim Namen genannt werden muss, damit man von ihr befreit werden kann, da muss sie jetzt auch danach handeln. Wenn die Kirche ihr Reden von Schuldbekenntnis, Buße und Vergebung selbst ernst nimmt, dann muss sie jetzt bekennen und die Umkehr starten. Dann würde Kirche auch mal zeigen, was christlicher Glaube bedeutet, nämlich nicht Macht, Einfluss, himmlischer Glanz und Gloria, sondern Vertrauen auf einen gnädigen Gott angesichts der eigenen Schwäche und Verfehlungen. Vertrauen auf eine Liebe, die nichts vertuscht, aber alles heilen will. Demut statt Selbstgerechtigkeit. Das wäre dann nicht nur ordentliche Krisen-PR, sondern auch ein echtes Zeugnis gelebten Glaubens, auch wenn man ziemlich viel Glanz verlieren würde.
Radio M Kompakt ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.